Verehrte Damen, werte Herren, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Willkommen zum vorletzten Teil unserer Vortragsreihe Philosophische Grundbegriffe in diesem Semester. Sie haben es sicherlich gesehen, die Ankündigung auf dem Plakat entspricht nicht den Tatsachen, dafür die Ankündigung in der Broschüre und in der E-Mail. Der Herr Wildfeuer, der über Vernunft sprechen wird, kommt nächste Woche, hat mich gebeten, mit mir zu tauschen. Das haben wir doch glatt gemacht, aber das wissen Sie ja längst. Darf ich Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen, falls Sie da noch Bedarf haben. Mein Name ist Volker Friedrich und ich lehre am Studiengang Kommunikationsdesign, kreatives Schreiben und habe das Vergnügen, hier montagsabends Ihnen Gäste herzulocken und habe ebenfalls das Vergnügen, an dieser Hochschule mit Kollegen zusammen ein Institut gegründet zu haben, das Institut für professionelles Schreiben. Das sind so meine Aktivitäten hier. Und hin und wieder, wenn man denn eine Professur für Schreiben hat, könnte man fast versucht sein, hin und wieder auch selber mal was zu schreiben. In der Tat habe ich das getan. Mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe, war eins über Melancholie. Und dieser Begriff, der soll heute Abend uns ein bisschen begleiten und wir ihn. Und ich fange mal mit einer Frage an Sie an. Wer von Ihnen ist ein denkender Mensch? Dahin einer, zwei, drei, okay, vier, Sie outen sich. Es ist richtig gefährlich, offenbar ein denkender Mensch zu sein. Mal andersrum, wer sieht sich denn als nicht als ein denkender Mensch an? Sie hatten sich doch vorher gemeldet. Sie können beides im Wechsel, oder wie?
Ja.
Ah ja, okay. Ja? Na gut. Der denkende Mensch ist ein Melancholiker. Das sagt Raymond Klibanski. Und Klibanski ist Philosoph. Er ist vor ein paar Jahren gestorben, hochbetagt. Er hat zusammen mit Ernst Panofsky und Fritz Sachsel die wahrscheinlich bedeutendste Studie des 20. Jahrhunderts geschrieben über Melancholie. Nun gut, der denkende Mensch ist ein Melancholiker. Mal schauen, ob wir uns als denkende Menschen heute Abend erweisen. Ich habe mir gedacht, ich mache es mal ein bisschen anders heute Abend und lasse mich auf ein Experiment ein. Ich zeige Ihnen mal ein Spektrum, das wir beleuchten können oder auch nicht heute Abend. Ich sage ein bisschen was gleich dazu und wir machen ein fröhliches Wunschkonzert, Sie sagen mir, wo Sie gerne heute die Schwerpunkte haben und dann werde ich mal versuchen, ob ich das hinkriege. Ich möchte zuerst ein bisschen Sie einführen in den Begriff, woher dieses Wort kommt und was es bedeutet und dergleichen. Ganz wichtig zu verstehen sind die Symbole der Melancholie. Ich werde Ihnen dann nachher ein bisschen was gerne darüber erzählen. Der Begriff der Melancholie ist einer der meist dargestellten in der Kunstgeschichte. Und er spielt in ganz vielen Bereichen der Kunst, auch der Architektur, eine Rolle. Und wenn Sie nicht ein paar der Symbole kennen, dann wird Ihnen ein ordentlicher Batzen der abendländischen Kulturgeschichte verschlossen bleiben. Deshalb würde ich Ihnen gerne ein paar der Symbole bisschen offenlegen. Und dann könnten wir uns ein paar Interpretationsweisen der Melancholie anschauen. Dieser Begriff wird sehr, sehr vieldeutig, vielfältig verwandt. Und ich habe mir seinerzeit den Spaß gemacht, mal die wichtigsten Interpretationsansätze zusammenzustellen und die in ihrer Geschichte und so weiter zu durchleuchten. Und da hätten wir beispielsweise die Auffassung der Melancholie als Weltschmerz. Eine weitere sieht die Melancholie als Krankheit an. Eine nächste, womöglich ihrem Alter gemäß, die Melancholie als Schwermut der Liebe. Eine vierte Strömung bringt die Melancholie immer als Genialität zutage, verbindet sie mit dem Geniebegriff. Und ein weiterer großer Strang in der Interpretation der Melancholie ist sie als eine Stimmung anzusehen, die in bestimmten Zeiten vorherrscht oder in bestimmten Ländern vorherrscht. Man spricht zum Beispiel von der spanischen Melancholie, seit gestern Abend nicht mehr so sehr, aber bestimmten Völkern, bestimmten Nationen wurde als Mentalität, ja, als nationale Mentalität die Melancholie zugesprochen. Ich selbst habe einen Versuch unternommen, die Melancholie philosophisch zu fassen und sie als eine Haltung zu interpretieren. Da drin. Was hätten Sie denn gern? Alles schaffen wir nicht. Gibt es einen Bereich, der Sie, oder zwei, drei Bereiche, über die Sie besonders gern etwas erfahren würden? Ich habe ein bisschen das Problem beim Vorbereiten des Vortrags gehabt, dass ich mich damit zu viel beschäftigt habe. Ich weiß nicht so recht, wo zu kürzen und wo anzusetzen und würde gerne Ihnen sozusagen mal mich als professoraler Dienstleister anbieten und Ihnen einfach geben, was Sie wollen. Herr Rosner.
Ich würde B als Krankheit wählen und abwählen Schwermut der Liebe.
Sie würden die Schwermut der Liebe abwählen? Schade. Und die Krankheit gerne haben. Eindeutig das schwierigste Kapitel, aber bitte. Ja. Sie hatten sich gemeldet. Genialität.
Ich hätte gerne noch die Haltung dazu.
Die Haltung. Ich versuche, die einzunehmen. Okay. Ich glaube, Sie hatten sich da noch gemeldet im grünen T-Shirt da hinten. Nein, doch nicht.
Oder auch Genialität.
Auch Genialität. Ja.
Ich nehme Zeiten und Länder.
Zeiten und Länder. Jetzt haben wir eigentlich so langsam alles beisammen. Jetzt machen wir es ganz einfach. Ich lese Ihnen das Buch vor. Es sind nur 150 Seiten. Das schaffen wir bis morgen früh. Nun denn, fangen wir mal mit dem Begriff an und ich sehe schon, ich glaube, alles war dran. Irgendjemand hat sich gegen die Schwermut der Liebe ausgesprochen. Eigentlich mein Lieblingskapitel, naja. Ist jemand dafür? Danke. Okay, ich schaue mal, dass ich Ihnen ein bisschen was von diesem Spektrum aufzeigen kann und ja, womöglich mache ich dann eine Vortragsreihe darüber. Nun denn, wenn man an diesem Begriff Melancholie arbeitet, und in der Tat, man kann an Begriffen arbeiten, vielleicht haben Sie das über das Semester hinweg auch ein bisschen erfahren, dass man an Begriffen arbeiten kann. Wenn man also an dem Begriff der Melancholie arbeitet, dann ist das wie ein Anziehen einer Schraube ohne Ende. Allein schon das Wort in seinen Beugungen, Melancholie, Melancholiker, melancholisch, sorgt für Verwirrung. Ist die Melancholie eigentlich ein vorübergehender Zustand oder eine Charakterisierung von Dauer, sodass einer Melancholiker wäre wie ein anderer Zeitlebens, ob er nun trinkt oder nicht, oder trocken ist, Alkoholiker? Sind wir schon dadurch Melancholiker, dass wir eine Landschaft als melancholisch erleben oder uns ein Gedicht melancholisch stimmt? Denn eine Epoche wie das elisabethanische Zeitalter, ich habe es rausgebracht, ich kann das sonst nie sprechen, elisabethanische Zeitalter, sehen Sie? Also, wenn dieses Zeitalter als melancholisches Zeitalter betitelt wird, wenn in einer Zeit die Melancholie herrscht, sind dann alle Zeitgenossen Melancholiker oder melancholisch? Schon nach dieser kleinen Fragerei wird deutlich, dass mit dem Gebrauch des Begriffes Melancholie eine gewisse Unschärfe, etwas Diffuses einhergeht. Es ist so eine Sache mit den Definitionen der Melancholie. Soll sie erklärt werden, so fallen gemeinhin eine Reihe von Begriffen. Weltschmerz, Schwermut, Trauer, Tristesse, Wehmut, Schwarzgalligkeit, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Betrübnis, Langeweile, Trübsinn, Gram, Depression, Hypochondrie, Pessimismus, Nihilismus, Defätismus, Schwarzseherei, Verzagtheit, Freudlosigkeit, Bedrückung, Grübelzwang, wunderbares Wort, Grübelzwang, Manie. Der Melancholiker wird oft sogar als todessehnsüchtig, als Selbstmörder angesehen. An dieser beileibe nicht vollständigen Aufzählung lässt sich erkennen, wie weit das Spektrum der Melancholie-Definition reicht. Es scheint fast so zu sein, als könne man sich das Wort Melancholie gerade so zurechtlegen, wie es einem passe, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Der vorher schon zitierte Herr Klipanski, der meint denn auch, wenige Begriffe gibt es in der Geschichte des abendländischen Denkens, deren Vieldeutigkeit der des Wortes Melancholie gleichkommt. Bei aller Vieldeutigkeit betrachtet man die lange Geschichte des Melancholiebegriffes, so lassen sich bestimmte Auffassungen, gewisse Interpretationen herausschälen, die immer wieder auftauchen. So wurde die Melancholie seit der Renaissance häufig mit Genialität in Verbindung gebracht und als die Gestimmtheit des künstlerischen Genies angesehen. Eine andere Auffassung betrachtet die Melancholie als eine Schwermut der Liebe, eine weitere sieht sie als eine Mentalität an, die in bestimmten Ländern oder Epochen vorherrsche. Zwei Hauptstränge kann man in all den Interpretationen erkennen. Der eine Strang fasst sie in der Tat als Krankheit auf, der andere als eine Gestimmtheit, die, sei sie nun vorübergehend oder dauerhaft, den Betroffenen kennzeichnet und meistens als Weltschmerz bezeichnet wird. Melancholie als Krankheit und Melancholie als Weltschmerz sind also, wenn Sie so wollen, die großen Leitlinien. Die anderen Interpretationen stehen daneben, nicht ganz so häufig auftauchend, aber doch da. So, schauen wir uns mal das Wort an. Weiß jemand von Ihnen, woher das Wort stammt? Was da drin steckt? Ja, bitte.
Hippokratisch. Dann war das dann von Christus.
Ja.
Die Temperamentenlehre.
Ja. Wunderbar, übernehmen Sie. Toll, dass Sie das wissen. Ja, im Corpus Hippocraticum, also die Schriften, die dem Hippokrates zugeschrieben werden, da taucht der Begriff der Melancholie das erste Mal auf. Hippokrates gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Heilkunde. Und Sie wissen vielleicht, dass Ärzte heute noch den Eid des Hippokrates schwören. Also eine bestimmte Ethik der Mediziner. Hippokrates lebte im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in Griechenland und er befand, anhaltende Angstzustände und Depressionen sind Zeichen der Melancholie. Im Griechischen ist das Wort gebildet aus zwei Wörtern, aus dem Wort melas und kole. Melas bedeutet schwarz, kole ist das griechische Wort für Galle. Übersetzt hieße Melancholie also so etwas wie schwarze Galle. Hippokrates verstand unter Melancholie eine Auffassung, die durch eine schwarze, krankhafte Verfärbung des Gallensaftes gekennzeichnet sei. Dieser Gedanke wurde später auf vielerlei Arten abgewandelt. Man sprach lange Zeit und man spricht selten, doch hin und wieder heute noch von der Melancholie als Schwarzgalligkeit. Nachdem der Begriff also bei Hippokrates erstmals belegt war, wurde er zunehmend Gegenstand medizinischer Theorien in der Antike. Und da lassen sich ja in all der Vielfalt, die diese Theorien annehmen, doch ein paar Hauptstränge wieder ausbilden. Wie Sie sagten, gibt es in der Antike eine Auffassung, wie unser Körper funktioniere. was in unserem Körper los sei. Und da hat sich eine bestimmte Lehre herausgebildet, nämlich die Vier-Säfte-Lehre. Eine Lehre, die davon ausgeht, dass in unserem Körper vier Körpersäfte walten und in einem bestimmten Mischungsverhältnis zueinander stehen. Man spricht von den Quatuor Humores, also den vier Körpersäften. Ja, welche waren das? Haben Sie eine Ahnung, was da so in unserem Körper von den ollen Griechen gewähnt wurde? Irgendwas? Keine Ahnung? Ich werde es mal versuchen, ihn anzuschreiben. Da entsteht nämlich ein gewisses Raster. Fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an. Warum vier? Warum geht man von so einer Zahl aus? Tja, bietet sich an. Man hat vier Elemente, man hat vier Himmelsrichtungen. Wenn man schon mal dabei ist mit vier und damit toll was einteilen kann, dann macht man das doch auch gleich beim menschlichen Körper mal mit. Und dann werden vier Eigenschaften den Säften, den Körpersäften zugeschrieben. Die können warm oder kalt sein. Also warm oder kalt. Und dann als andere Achse, Sie können feucht oder trocken sein. So, und wenn man so eine Matrix aufbaut, dann kann man jetzt in die vier Felder die vier Körpersäfte eintragen. Warm und feucht sei das Blut. Was denken Sie, wenn wir jetzt von diesen Körpersäften ein Temperament, ein Charakter, eine Mentalität eines Menschen ableiten, was kommt dabei raus? Lebhaftigkeit. Kennen Sie den Begriff, der dem entspricht? Sanguiniker, genau. Das ist der Sanguiniker. Wenn Sie so wollen, der Blutreiche. Ja, bei dem herrscht das Blut vor. Wenn Sie jetzt das übertragen wollten auf eine Jahreszeit, analogisieren wollen zu einer Jahreszeit, was meinen Sie, welche Jahreszeit entspricht dem Sanguiniker am besten? Man schießt alles in Saft. Im Frühling. Ja. Der Frühling. Ja, dann haben wir, machen wir mal hier weiter, warm und trocken. Wissen Sie womöglich nicht, neben dem Blut, was ja naheliegend ist, sagten die Alten, Theoretiker in der Antike, walte im Körper die gelbe Galle. Ja? Gelbe Galle. So. Wenn Ihnen mal die Galle so richtig hochkommt, sind Sie dann sehr entspannt. Ja, nicht. Ne? Bei jemand, bei dem das vorherrscht, ja, dass er von der gelben Galle bestimmt ist, dass ihm die Galle oft hochkommt, wie könnte man den nennen? Ich habe ihn, genau, Choleriker. Ich habe ihn vorher gesagt, das griechische Wort für Galle, Kohle, ja, Choleriker. Jahreszeit? A- alles voll im Saft, alles erblüht, alles ja völlig da, die Natur so hysterisch wie sonst nie, der Sommer. So, eine weitere Körperflüssigkeit, die die Alten in uns wähnten und auch finden, ist der Schleim. Ja, brauchen Sie, glaube ich, gar nicht so lange suchen, Sie werden ihn finden. Kennen Sie das griechische Wort für Schleim? Herr Zettel, Sie wissen es wahrscheinlich, denke ich mal. Phlegma, genau. Phlegma ist das griechische Wort für Schleim, demzufolge der Charakter der Phlegmatiker. So, Jahreszeit, wann fährt alles runter, wann ist langsam, bitte? Nein, da ist noch nicht alles unten. Winter ist die Zeit des Phlegmatikers. So, und als vierte Körperflüssigkeit, hatten wir schon gesagt, wähnten die Alten die schwarze Galle in uns. Schwarze Galle, übersetzt Melas Kohle, Melancholiker. Und jetzt frage ich Sie erst gar nicht, weil das würden Sie wahrscheinlich herausfinden, es ist in der Tat der Herbst, der dem Melancholiker zugeordnet wird. Also, das ist, wenn Sie so wollen, das Schema, die Matrix der sogenannten Vier-Säfte-Lehre, aus der abgeleitet wurde die Vier-Temperamenten-Lehre. Das mag aus unserer Sicht heute ein bisschen obskur sein. Tatsache ist, dass das die Medizin über 2000 Jahre lang bestimmt hat. Und eine ganze Menge von dem, was hieraus abgeleitet wurde, was sich die Menschen hieraus gedacht haben, ist nach wie vor Thema. Haben Sie gesehen, wo der Fehler liegt in dieser Vier-Säfte-Lehre? Blut finden Sie womöglich in sich vor, nehme ich mal an, oder? Ganz blutleer sind Sie nicht. Manch einer leidet an Blutarmut, aber wenn gar nichts mehr in ihm ist, dann stimmt was nicht. Schleim, zwar kein besonders erquickliches Thema, aber auch das können wir in uns finden. Gallensaft haben Sie und der ist gelb oder grün manchmal. Finden Sie auch, was Sie nicht finden, schwarze Galle. In dem Konzept war dort wohl irgendein Fehler, wenn man so will. Die schwarze Galle suchen die antiken Theoretiker also noch heute, wenn Sie so wollen. Da ist eine Lücke im System und die führt dann später zu neuen Überlegungen. Aber gut, die Grundtheorie ist, wenn diese vier Körpersäfte in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen, dann ist der Mensch gesund. Wenn sie in irgendein Missverhältnis geraten, wenn irgendeiner der Körpersäfte überwiegt, dann wird man krank. Dann stimmt was mit dem Menschen nicht. So, und bei der Krankheit Melancholie ist natürlich die schwarze Galle in einem Übermaß am Wirken im Körper und führt dementsprechend zu negativen Symptomen. Symptome. Ich nenne Ihnen mal welche, die ein griechischer Philosoph, ein Stoiker, also jemand aus der Schule, der Stoa, aufgeschrieben hat. Nämlich Archigenes heißt er. Sie hören heute Abend eine Menge Namen so nebenbei. Sie müssen sie sich nicht merken, sie müssen sie sich nicht behalten. Wenn man über das Thema spricht, kommt man über manche Namen nicht drum rum. Vielleicht gibt es ihn einfach ja, ein bisschen eine Anregung. Vielleicht haben Sie Lust, dem einen oder anderen nachzugehen. Sie müssen sich die Namen nicht behalten. Archigenes schreibt, beschreibt die Symptome der Krankheit Melancholie. Dunkle Hautfarbe, Aufgetriebenheit, übler Geruch, Gefräßigkeit bei anhaltender Magerkeit, Depression, Menschenscheu, Neigung zum Selbstmord, wahre Träume, Ängste, Visionen sowie der sprunghafte Wechsel von Gehässigkeit, Kleinigkeit und Geiz zu Umgänglichkeit und Großzügigkeit. Wenn aus der bloßen Melancholie fester Wahnsinn geworden ist, treten vielfältige Halluzinationen, Dämonenfurcht und Wahnvorstellungen auf. Gebildete ergehen sich in fantastischen astronomischen und philosophischen Theorien und vermeintlich von den Musen inspirierten künstlerischen Tätigkeiten. Ungebildete glauben, auf anderen Gebieten hervorragend zu sein. Religiöse Ekstasen, sonderbare fixe Ideen, wie etwa die Zwangsvorstellung, ein Tontopf zu sein. Das war offenbar in der Antike beliebt. Heute ist man Napoleon, damals Tontopf. Als Grund zur Krankheit führt Archigenes nur Hitze und Trockenheit an, als Anlass, Völlerei, also als Auslöser, Völlerei, unmäßige Fülle, Trunkenheit, Wollust, Unmäßigkeit im Sexualgenuss sowie die Störung der normalen Exkretionen. Das ist keine vollständige Liste aller Symptome der Melancholie und selbstverständlich wurde zwischen den Autoren und über die Jahrhunderte hinweg heftig und kontrovers über diese Krankheit debattiert. Nun setzt sich die Kontroverse, wenn Sie so wollen, bis heute hin fort. Die Kontroverse darüber, ob Melancholie und Wahnsinn, Melancholie und Manie miteinander verbunden sind. Kleiner Beleg dafür, dass die Kontroverse sich fortsetzt. Dies ist ein Band einer Ausstellung, die vor wenigen Jahren in Berlin lief, vor 2-3 Jahren, glaube ich, betitelt Melancholie, Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ein dicker Schinken, sehr lohnenswert. Also, diese Debatte setzt sich fort. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen an, näher an, wie die Krankheit Melancholie in der Antike angesehen wurde und gucken wir dann ein bisschen weiter, wie es aktuell interpretiert werden kann. Interessant in meinen Augen ist, wie man diese Krankheit versuchte zu behandeln, welche Therapien man da ansetzen wollte. Und man ging weniger darauf aus, mit Arzneimitteln zu arbeiten oder operativ, sondern man arbeitet diätetisch, also versucht über Ernährungsumstellungen diesen Menschen Hilfe angedeihen zu lassen. Und, was finde ich sehr interessant ist, man setzte auf psychische Heilfaktoren. Da wird zum Beispiel genannt Aufenthalt in hellen Räumen. Entgegen der älteren Meinung, die auch da wäre, dass Dunkelheit beruhige. Nein, man kam irgendwann zu der Einschätzung, helle Räume seien gut. Vermeidung schwerer Kost, Mäßigung im Weintrinken, insbesondere der Genuss schweren Weins wird abgeraten. Massage, Bäder, Bewegungskuren, bei genügend kräftigem Körperzustand, Gymnastik, Bekämpfung der Schlaflosigkeit, nicht durch Medikamente, sondern durch sanftes Wiegen oder durch das Geräusch plätschernden Wassers. Der Wechsel des Aufenthaltsortes wird empfohlen, längere Reisen, insbesondere Fernhalten aller beängstigenden Vorstellungen, erheiternde Gespräche und Vergnügungen, sanfte Ermahnungen, eingehen auf fixe Ideen, also nicht abstreiten, sondern durchaus eingehen, Diskussionen, bei denen der Kranke mehr durch unmerkliche Suggestion als durch offenen Widerspruch umgestimmt werden soll, vor allem aber Musik. Das sind Vorschläge, die sind 2.500 Jahre alt. 2 bis 2.500 Jahre. Wenn Sie sich anschauen, was so in den letzten 20, 30 Jahren bei der Behandlung von Depressionen an begleitenden Therapien entwickelt wurde, ja, dann haben Sie den Eindruck, die Jungs haben alle mal eine kleine Zeitreise in die Antike unternommen. Ja? Lichttherapie, Gesprächstherapie, Musiktherapie, Diätetik, alles längst bekannt, wird Ihnen heute als neuer Schlager verkauft, aber tja, in der Antike wusste man es schon längst. Wenn Sie so wollen, ist das Behandlungskonzept getragen von einer Auffassung von Ganzheitlichkeit. Also ein im Grunde sehr, sehr modernes Konzept. Mit der Renaissance wird zwar die Diskussion über die Melancholie als Krankheit etwas in den Hintergrund gerückt, aber anstattdessen wird in der Renaissance mehr über die Melancholie als Genialität geredet, aber verfolgen wir noch ein bisschen den Zusammenhang weiter. Was läuft denn mit dem Melancholiebegriff im 19., im 20. Jahrhundert unter diesem Blickwinkel der Krankheit? Er wird zunehmend durch den Begriff der Depression ersetzt. Ja. Doch nach wie vor gibt es Psychiater, die da unterscheiden. Die sagen, das ist nicht das Gleiche. Melancholie und Depression sind zwar von ähnlicher Symptomatik begleitet, aber sie sind nicht das gleiche Grundphänomen oder Grundproblem. Ich werde Ihnen kurz zwei Ansätze schildern. Sigmund Freud ist Ihnen natürlich, denke ich mal, ein Begriff. Der hat einen wichtigen Aufsatz geschrieben über Trauer und Melancholie und versucht eben die Melancholie von der Trauer abzugrenzen. Er sagt, Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion, wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal und so weiter. Unter diesen Einwirkungen zeigt sich bei manchen Personen, die wir darum unter den Verdacht einer krankhaften Disposition setzen, anstelle der Trauer eine Melancholie. Also für Freud ist eine erste Unterscheidung, die Melancholie ist eine krankhafte Verarbeitung eines Verlustes, eines geliebten Objektes oder Subjektes. Primär redet er aber von Objekten. Also Subjekt wird mehr als, der Verlust eines Subjekts wird mehr als Trauer bei ihm abgehandelt. Verluste von Ideen, von ideellen Vorstellungen unter dem Stichwort Melancholie. Er beschreibt das, sagt, die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefe, schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung der Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. Und wenn Sie so wollen, in dem Vokabular von Freud ist das eine Abwertung des Ichs, die da stattfindet. Und dies sei ein wesentlicher Unterschied zwischen Melancholie und der Trauer. Freud sagt, bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst. Ja, und nach einer Kränkung oder Enttäuschung durch das geliebte Objekt, was auch immer es ist, werden nicht dem Objekt Vorwürfe gemacht, der Melancholiker macht sich selbst Vorwürfe. Freud sieht es daran begründet, dass der Melancholiker sich stark identifiziert mit dem Objekt und seine Klagen sind im Grunde Anklagen. Der Melancholiker bestraft sich selbst und rächt sich dadurch für die Enttäuschung. Ja. Und so könne, mein Freund, die Selbstquälerei, die er beim Melancholiker sieht, sogar etwas Genussreiches bekommen. Ja. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum manchen Mitmenschen, die Melancholiker, so erscheinen, als wären sie geradezu verliebt in ihr Leiden, als genössen sie ihr Leiden. Ein aktuellerer Ansatz, Forschung in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von einem gewissen Hubertus Tellenbach durchgeführt, ein Heidelberger Psychiater. Der ist sehr spannend, ich kann Ihnen das leider jetzt nicht im Detail präsentieren. Tellenbach hat 140 Fälle von Melancholie untersucht. Was ich sehr, sehr spannend fand, ich habe das, glaube ich, im letzten Semester mal erzählt, als der Karl-Heinz Kluge hier einen Vortrag gehalten hat, auf den Spuren von Georg Büchners Lenz-Wanderung. Lenz in dieser Erzählung von Büchner, auch eine melancholische Figur, hat eine ganz bestimmte Sprache. Und für mich war sehr, sehr verblüffend, dass die Gesprächsprotokolle, die Tellenbach mit seinen Patienten, also 150 Jahre später, aufgezeichnet hat, von dem gleichen Tonfall, von der gleichen speziellen grammatikalischen Struktur gekennzeichnet waren. Fand ich sehr, sehr spannend. Können Sie in meinem Buch nachlesen, wenn Sie es denn noch kriegen. Es gibt es nicht mehr. Nun denn, was vielleicht für Sie ganz interessant ist, was Tellenbach herausgefunden hat, als Kennzeichen von Melancholikern, ist, dass sie bestimmte Charaktereigenschaften entwickeln. Zum Beispiel einen sehr starken Drang, alles zu ordnen. Sehr stark zu strukturieren, sich daran zu orientieren. Das sei etwas ganz Kennzeichnendes. Und ein weiteres Kennzeichen sei, dass sich Melancholiker häufig selbst überforderten. Sie stellten Ansprüche an sich selbst, zum Beispiel im Arbeitsleben, die eigentlich unerfüllbar sind, ja, denen kein Mensch gerecht werden kann, und programmieren, wenn Sie so wollen, damit schon vor, dass sie ihren Ansprüchen nicht genügen können, dass sie immer hinter dem zurückbleiben, was sie sich eigentlich vornehmen, ja, eben weil es unerfüllbar ist. Und daraus ein gewisses Leiden generieren, eine Trauer generieren, eine Unzufriedenheit generieren, ein Übermaß an Gewissenhaftigkeit an den Tag legen und ja auch sehr starkes Pflichtgefühl, Pflichtbewusstsein, so stark, dass man eben nicht mehr dem gerecht werden kann und dann per se scheitern muss. Ja, da gab es, fand ich sehr interessant, einen Fall, eine 65-jährige Frau aus Tellenbachs Untersuchung, die hatte 22 Jahre lang drei Berufe. Ihr Tag begann um 3 Uhr mit Feldarbeit, danach arbeitet sie 8 Stunden in der Fabrik und am Abend sorgte sie für den Haushalt und die 3 Kinder. Ihre Einstellung brachte sie mit dem Satz auf den Punkt: Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, meine ich, ich müsste sterben. Also enormes Leistungspensum, das sich ein Melancholiker in Tellenbachs Interpretation der Melancholie als Krankheit abfordert. Das ist ein ganz bestimmtes Kennzeichen des Typus Melancholicus, wie er ihn nennt. Nun gut. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Krankheit beiseite und gehen ein bisschen weiter. Ich habe versucht, in meinem Buch darzulegen, dass es nicht sehr heilsam ist oder nicht sehr gut, dass heute in der Psychologie der Begriff der Melancholie nicht mehr auftaucht. Bis auf diese Ausnahmen, die ich Ihnen gerade genannt habe, dass im Grunde sehr schnell alles psychiatrisiert wird und jede Trauer, Traurigkeit, jedes Leiden an der Welt als Depression dargelegt wird. Ich glaube, dass da ein Sinnverlust entsteht, dass man eine Dimension nicht erkennt, die fürs menschliche Dasein, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir gehen jetzt über zu dem Thema Melancholie als Weltschmerz. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, an der Welt zu leiden. Und dass man, wenn man mit dem Zustand der Welt, mit dem Zustand des Seins, so wie es ist, nicht zufrieden ist, nicht zufrieden sein mag, nicht zufrieden sein kann, dass das nicht gleichzusetzen ist mit einer Depression. Ich glaube nicht, dass jeder, der die Welt so sieht, krank ist. Vielleicht sieht er nur genauer hin. Es gibt einen Philosophen, Religionsphilosophen, Romano Guardini, der hat mal geschrieben, die Schwermut ist etwas zu Schmerzliches und sie reicht zu tief in die Wurzeln unseres menschlichen Daseins hinab, als dass wir sie den Psychiatern überlassen dürfen. Finde ich einen guten Gedanken. Die Melancholie, so aufgefasst als Weltschmerz, ist ein Leiden an der Welt, am Sein, an der Unmöglichkeit eines humanen Daseins, an der Schuldhaftigkeit der Existenz. Dies wird meist bezeichnet als Weltschmerz. Genau, dass es solch ein Leiden an der Welt gibt und dass man dazu allen Grund haben kann und eben nicht nur psychologische Gründe, sondern politische, philosophische, das vergisst die Psychiatrie. Und womöglich wird sie es nie bemerken, das ist ihre Tragik, dass man wirklich an der Welt leiden kann, ohne deshalb schon psychisch krank zu sein. Depressionen mit all ihren Auswirkungen und Erscheinungen sind oft genug nur ein Symptom dessen. Nun gut. Also, so viel mal an der Stelle zu dem Thema Krankheit. Sie sehen, ich habe da eine dezidierte Auffassung. Und das leitet über zu dem Thema Weltschmerz. Ich habe vorher schon mal Georg Büchner erwähnt. Und von ihm stammt ein Satz, der vielleicht, wenn Sie so wollen, den Kern der gesamten Auffassung Melancholie als Weltschmerz auf den Punkt bringt. Büchner schrieb einmal, es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. Tja, diese Auffassung des Weltschmerzes war sehr, sehr kennzeichnend, auch in der Literatur. Beispielsweise im 18. Jahrhundert in der deutschen Literatur entwickelt sich, wenn Sie so wollen, eine umfassende Melancholie-Literatur. Und die Lyriker ergingen sich in Weltschmerzgedichten. Da dichtet zum Beispiel einer an die Schwermut. Muss jedes Glück des Menschen, das ihn kaum belächelt hat, mit schnellem Fluge fliehen? Ach, bleibt die Freude nur ein schöner Traum, ein hohles Luftbild leerer Fantasien? Springt aus der Schicksalsurne finsterm Schoß dem Erdensohne kein beständig Los? Wie oder gossest du dein Leidenshorn auf mich allein? Bin ich zum Gram geboren? Tja. Es gibt eine Erklärung für dieses massive Aufkommen der Melancholie-Literatur im 18. Jahrhundert. Diese Erklärung sagt, das geht einher mit dem Entstehen eines Bürgertums. Es entsteht, wenn Sie so wollen, in den Gesellschaften des 18. Jahrhunderts eine gewisse bürgerliche Schicht. Die Handwerker werden ja, zumindest wohlhabend. Ja. Nicht unbedingt reich, aber sie können ein ganz ordentliches Leben führen. Es gibt eine Kaufmannsschicht, die ein ganz ordentliches Leben führt. Nur, sie sind alle ausgeschlossen im Grunde von gesellschaftlicher Teilhabe. Es gibt keine Demokratie, es gibt keine Möglichkeit für den einfachen Bürger, am gesellschaftlichen, politischen Geschehen aktiv teilzunehmen. Er wird also sozusagen auf sein Privatleben zurückgeworfen. Und darin sieht beispielsweise der Soziologe Wolf Lepenies eine Erklärung für diese stark aufkommende Melancholie-Literatur im 18. Jahrhundert. Er schreibt, Ausschluss von der realen Machtausübung und der daraus resultierende Druck zur Rechtfertigung der eigenen Situation erzeugen Weltschmerz, Melancholie, Hypochondrie. Die Begriffe können gar nicht getrennt werden, weil sie in der Zeit als Synonym gelten und nicht zuletzt daher jeder seine eigentümliche Färbung gewinnt. Man ist im 18. Jahrhundert, so Lepinis, zu einem passiven, einem privaten Leben verurteilt. Und da würde als Ausgleich eine Flucht in den Weltschmerz entstehen. In der Interpretation ist natürlich auch eine Wertung drin. Ne? Flucht in den Weltschmerz, das wird als durchaus etwas Negatives angesehen. Wer diese vielen Gedanken rund um die Melancholie schon vorher eigentlich, bevor in Deutschland diese Melancholie-Literatur aufkam, in einem wirklich opulenten Werk zur Sprache gebracht hat, das ist ein Mann namens Robert Burton. Der hat ein Werk geschrieben, das heißt Die Anatomie der Melancholie. Burton ist ein Zeitgenosse Shakespeares. Die Anatomie der Melancholie erschien, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube das erste Mal 1621 etwa und wurde dann in verschiedenen Auflagen immer weiter ausgebaut und wurde ein riesiges Werk. Und Burton hat da, er ist sehr sprachgewaltig, ich finde ihn an vielen Stellen auch ungeheuer witzig, er schreibt Folgendes. Immer schnürt uns mitten im Genuss ein grimmiger Schmerz die Kehle zu. Auf einen Tropfen Honig kommt in dieser Welt leicht ein Becher voller Galle. Auf eine Unze Freude ein Pfund Leid. Auf einen Zoll Ausgelassenheit eine Elle Gejammer. Wie der Efeu die Eiche, so umranken diese Übel unser Leben. Und es ist höchst absurd und lächerlich, wenn die Sterblichen in diesem Dasein eine ununterbrochene Dauer des Glücks erwarten. Wenn Sie so wollen, ist das ein ganz zentraler Gedanke des Weltschmerzes. Der Melancholiker geht davon aus, dass in diesem Leben es nicht ein dauerhaftes Glück gibt. Ja, es mag Glücksmomente geben, es mag Phasen geben, in denen man ausgelassen sein kann, fröhlich sein kann, sich glücklich fühlt, aber diese Phasen, sie sind endlich, sie werden immer abgelöst von dem, was danach kommt und viel raumgreifender ist, nämlich Melancholie, Weltschmerz, Trauer. Was bewirkt den Weltschmerz? Zum einen spielt eine große Rolle, dass der Melancholiker offenbar Lebensfreude gar nicht oder nie ungebrochen empfinden kann. Jede Freude ist ihm geradezu suspekt. Zum anderen rührt der Weltschmerz von dem geschärften Bewusstsein des Melancholikers für die Vergänglichkeit aller Dinge und allen Lebens. Beide Momente, das gebrochene Verhältnis zur Freude, wie das tiefe Empfinden der Vergänglichkeit, hängen miteinander zusammen. Jede Freude ist dem Melancholiker schon deshalb suspekt, weil sie vergänglich ist. Ja? Gedicht aus dem Leipziger Musel-Almanach von 1776, können Sie folgende Zeilen lesen. Schattigte Laube, neige deine Blütenzweige über mich herab. O, dieses Lebens Freude grenzt so nah am Leibe, schwindet und sinkt ins Grab. Sie können es genau das Gleiche im 20. Jahrhundert wiederfinden, das, was hier in dem Gedicht steht. Lesen Sie zum Beispiel den spanischen Philosophen José Ortega y Gasset, der schreibt, wenn wir einer Landschaft, einer Freundschaft, einem Glück zujubeln, es kommt, müssen wir die Lippen schon bereiten zu dem Wehmütigen, es vergeht. Also, Vergänglichkeit allen irdischen Glücks ist ein ganz zentrales Moment des Weltschmerzes. Ein weiteres Moment des Weltschmerzes ist die Vergegenwärtigung der Sinnlosigkeit des Lebens. Der Melancholiker kann sich vielleicht phasenweise von diesem Gefühl ablenken, letztlich wird es aber immer wieder ihn in die Gewissheit stürzen, dass alles, was er tut, begehrt, schätzt und liebt, nichtig ist. Wir wollen den Begriff uns ja auch ein bisschen philosophisch nähern. Sie finden bei vielen Philosophen eine große Wertschätzung der Melancholie und, wenn Sie so wollen, des melancholischen Temperaments, des Weltschmerzes. Aristoteles sah in der Melancholie durchaus eine Gestimmtheit, eine Verfassung, ein Temperament, das zu großen Taten einen befähigt. Immanuel Kant hat dazu etwas sehr Eindringliches gesagt. Ich versuche es gerade mal zu finden. Ja, ich fasse das Zitat zusammen, ist ein bisschen schwer zu verstehen beim Hören. Kant sagt, der Melancholiker denkt tief. Ja? Der Melancholiker ist jemand, der tiefer im Denken sozusagen hinabgeht und den Dingen auf den Grund geht, tiefer als beispielsweise ein Sanguiniker, ja, der vor lauter Lebensfreude und Optimismus manchen Dingen einfach nicht auf den Grund gehen kann. Brauchen Sie etwas Licht? Sonst wird die Stimmung vielleicht etwas zu melancholisch. Kann das sein? Arthur Schopenhauer, Philosoph, 18 irgendwas, merkt an, einen sehr edlen Charakter denken wir uns immer mit einem gewissen Anstrich stiller Trauer, die nichts weniger ist als beständige Verdrießlichkeit über die täglichen Widerwärtigkeiten. Also, der Melancholiker ist nicht sauer, weil im täglichen Leben manche Dinge nicht so klappen. Ja, das sei es nicht. Vielmehr ist diese stille Trauer des Melancholikers ein Produkt der Erkenntnis, des Bewusstseins der Nichtigkeit aller Güter und des Leidens allen Lebens, nicht nur des eigenen allein. Also der Melancholiker leidet nicht daran, dass sein Leben allein vergänglich ist. Nein, dass das Leben an sich vergänglich ist. Ja, dass es an sich kein Sinn im Leben zu finden sei, das mache den Weltschmerz aus. Dadurch ist er aber nicht mehr ein oberflächliches Gefühl, wenn man ihn so interpretiert, sondern ja, wird tief und grundsätzlich empfunden. Und es geht nicht mehr in erster Linie darum, dass jetzt ein verfehltes persönliches Leben betrauert wird. Das Leben an sich, das Sein im Ganzen, wird als sinnlos angesehen. Und die daraus resultierende Melancholie darf im engeren Sinne als Weltschmerz bezeichnet werden. In dieser Weise wird die Melancholie als ein Leiden an der Welt verstanden. Nochmals, damit ist nicht das Leiden an dem konkret fassbar Schlechten in der Welt gemeint, also nicht, dass man durchaus berechtigt darunter leiden kann, wie es um die Welt mit ihren ökologischen, politischen, sozialen und anderen Problemen heute bestellt ist. Vielmehr ist es ein Leiden am Sein. Man leidet darunter, das Sein zu erleiden. Man ist in die Welt und das Sein geworfen, ohne eine Wahl zu haben. Nun gut, wenn man das so ansieht, dann ja, ist vielleicht einiger Anlass da, bedrückt zu sein, einen fast schon depressionsähnlichen Zustand zu erreichen. Aber erstaunlicherweise wird dieser melancholische Zustand in der Literatur häufig auch als etwas Heilendes, Kathartisches, die Seele Reinigendes beschrieben. Es wird sozusagen, wenn Sie so wollen, aus diesem Leiden an der Welt auch etwas generiert, was man als eine Gelassenheit, eine heitere Gelassenheit gegenüber der Welt ansehen kann. Ja, da gibt es dann, wenn Sie so wollen, ja, eine heitere Gelassenheit, die sich diesem tieferen Sinn dieses Kreislaufs, das immer Gleiche des Werdens und Vergehens, des Weltenlaufs, der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, dass man da einen tieferen Sinn offenbar erkannt hat und dem sich beugt. Ja. Victor Hugo schreibt, La Mélancolie, c'est la bonheur d'être triste. Die Melancholie ist das Glück, traurig zu sein. Das Glück, traurig zu sein. Ein sehr schöner Gedanke. Michelangelo, er sagte, meine Freude ist die Melancholie. Sie merken, da entsteht so ein komisches Spannungsverhältnis, da wird auf einmal aus diesem Zustand der Traurigkeit und so weiter eine Freude. Eigenartig. Da ist nicht mehr das düster-finstere im Vordergrund. Erich Kästner, Traurigkeit, die jeder kennt. Man weiß von vornherein, wie es verläuft. Vor morgen früh wird man bestimmt nicht munter. Und wenn man sich auch noch so sehr besäuft, die Bitterkeit, die spült man nicht hinunter. Die Trauer kommt und geht ganz ohne Grund. Und angefüllt ist man mit nichts als Leere. Man ist nicht krank und ist auch nicht gesund. Es ist, als ob die Seele unwohl wäre. Man will allein sein und auch wieder nicht. Man hebt die Hand und möchte sich verprügeln. Vorm Spiegel denkt man, das ist dein Gesicht. Ach, solche Falten kann kein Schneider bügeln. Vielleicht hat man sich das Gemüt verrenkt. Die Sterne ähneln plötzlich Sommersprossen. Man ist nicht krank, man fühlt sich nur gekränkt und hält, was es auch sei, für ausgeschlossen. Man möchte fort und findet kein Versteck. Es wäre, denn man ließe sich begraben. Wohin man blickt, entsteht ein dunkler Fleck. Man möchte tot sein oder Gründe haben. Man weiß, die Trauer ist ja bald behoben. Sie schwand noch jedes Mal, so oft sie kam. Mal ist man unten und mal ist man oben. Die Seelen werden immer wieder zahm. Der eine nickt und sagt, so ist das Leben. Der andere schüttelt seinen Kopf und weint. Wer traurig ist, sei es ohne Widerstreben. Soll das ein Trost sein? Sowas nicht gemeint. Kästners Gedicht pendelt zwischen Heiterkeit und Ernst. Und obgleich manche Zeilen zum Schmunzeln reizen, werden ganz wesentliche Beweggründe für die Melancholie angesprochen. Beweggründe, die in der kulturgeschichtlichen Diskussion und Tradition der Melancholie immer wieder angeführt wurden. Einer dieser Beweggründe wurde eingangs mit den Worten Georg Büchners wiedergegeben. Sie erinnern sich, es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke. Kästner sprach nämlich, und damit bringt er eine der am häufigsten getroffenen Melancholie-Definitionen auf den Punkt, von einer Trauer, die ohne erkennbaren Grund kommt. Der rumänische Schriftsteller Emil Sioran, der viel über Melancholie geschrieben hat, sieht genau darin die Möglichkeit, Traurigkeit von Melancholie zu unterscheiden. Ich weiß, weshalb ich traurig, jedoch nicht, warum ich melancholisch bin. Traurig sein, Trauer hat einen konkreten Anlass, Melancholie keinen fassbaren konkreten Anlass. Vielleicht so viel zum Weltschmerz. Jetzt haben wir Weltschmerz und Krankheit besprochen. Vielleicht kurz ein paar Ausflüge in die Schwermut der Liebe. Robert Burton, ja, schreibt, Liebe ist eine Spezies der Schwermut. An zahllosen Beispielen zeigt Burton, wie sehr die Liebe Macht über die Menschen ausübt, unabhängig von Alter, Geschlecht und Stand. Er schreibt, was aber bei jungen Menschen eher geduldet werden kann, denn sie haben noch heißes Blut, das ist bei alten Leuten lästerlich und ist nichts widriger als ein alter Wüstling und Narr, der den Verliebten macht. Und dennoch ist nichts häufiger, es sind die Allerschlimmsten. Wie viele dürre, dürftige, krumme, kahle, klägliche, dickbäuchige, butteräugige, zeternde, zahnlose, lästige, lendenlahme Greise sieht man noch immer überall herumflattern. Der eine nimmt sich ein junges Weib, der andere eine Dirne. Und wenn er kaum einen Fuß über die Schwelle heben kann und hat bereits den anderen Fuß im Kahn des Todes, das Zipperlein im Kreuz, Gicht in allen Gelenken und Reißen in allen Gliedern, schnupft und hustet ständig, die Augen trübe und die Ohren verstopft, sein Atem stinkt und aller Saft ist ausgetrocknet und dahin, kaum dass er spucken kann, zum zweiten Mal kindisch geworden, kann sich nicht selber ankleiden, das Fleisch auf den Teller nicht schneiden, aber er träumt von Mädchen und tändelt mit Jungfern. Ist etwas Unziemlicheres zu denken? Also, so wortreich schildert Robert Burton die Verwirrungen, zu denen die Liebe anstachelt, und im Übrigen nicht nur Männer. Frauen machen für ihn keine Ausnahme. Auch sie seien von dieser Krankheit, Schwermut der Liebe, befallen. Worin sieht er die Ursachen? Oder woran ist der liebeskranke Melancholiker zu erkennen? Laut Burton an seiner Blässe, seiner Magerkeit, seinen hohlen Augen, an seiner Zerstreutheit, seinem Hang zum Erröten und viel mehr. Die sichersten Schlüsse aber, zu Burton, folgen aus den Symptomen, die sich in Gegenwart beider Liebender zeigen. Ihr Reden, Blicken, wollüstiges Tun und Tuscheln verrät sie. Sie können sich nicht beherrschen, sondern müssen küssen. Erst ein Wort und dann ein Kuss, dann ein artiges Kompliment und wieder ein Kuss, dann eine alberne Frage und ein Kuss. Und wenn er seinen Witz ausgegeben und seinen Hirn leer gepumpt und weiß nicht, was er weiter sagen soll, sie sind Küsse und Umarmungen immer willkommen und kennen kein Ende. Noch ein Kuss und noch einer und so weiter. Also, am Verhalten der Verliebten hat sich seit Burtons Tagen wohl nicht allzu viel geändert, aber das klingt ja beileibe nicht nach großer Schwermut, eher schon nach den Freuden der Liebe. Worin sieht Burton die Melancholie der Liebe begründet? Wenn Liebende auch häufig fröhlich sind und guter Dinge, oft außer sich vor Entzücken, so ist Liebe doch meist eine Plage und eine Qual, eine Hölle, ein bittersüßes Leiden, schön und schlimm, immer wechselnd, immer sich wandelnd, aber doch zumeist eine Plage. Dieses Oszillierende der Liebe wird von den Autoren, die die Schwermut der Liebe beschrieben haben, immer wieder beschworen. Die Süße, die Bitterkeit der Melancholie wird dabei in den Vordergrund gestellt. Ganz lustig ist, welche Therapievorschläge Burton da hat. Also Bewegung, sparsame Nahrung und so weiter, das, was wir aus den Therapien der Antike schon kennen. Und wenn das alles nichts nützt, dann hat er noch ein paar recht drastische Empfehlungen parat. Zureden, zuraten, abraten, drohen, versprechen, erschrecken, einschüchtern, den kleineren Gram durch einen größeren verjagen. Zum Exempel dem Kranken sagen, sein Haus sei abgebrannt, sein bester Freund gestorben, sein Geld gestohlen oder er habe einen hohen Posten erhalten, eine große Erbschaft gemacht, er sei geadelt worden. Oder man beschuldigt ihn bitter, aber zu Unrecht, wie man es bei denen tut, die den Schluck aufhaben, damit sie es vergessen. Sag ihm, dass seine Liebste ihn betrügt, mit einem anderen geht, ihn nicht mehr mag, nichts von ihm wissen will, dass sie eine Hure ist, eine üble Person, schlampig, schnurig, zänkisch, ein Teufel. Oder sag, dass sie eine hässliche Krankheit hat, Gicht, Gallenstein, Bettnässen, fallende Sucht. Und dass diese Krankheiten unheilbar sind und erblich obendrein. Dass sie die Schwindsucht hat, Pockenflechte, Ausfluss. Dass sie zwar keine Haare hat, aber aus dem Munde riecht und ein Spatzenhirn besitzt. Und dass sie in der Familie zur Hälfte wahnsinnig sind, dass sie andere geheime Krankheiten hat, daran Frauen zu leiden pflegen und die ich hier nicht erwähne. Dass er ein Zwitter ist, ein Eunuch, unfähig und verschwenderisch, ein Spieler, ein Hanswurst, ein Bettler, ein Hurenknecht, verschuldet, kann nicht für sie sorgen, ein Trinker. Seine Mutter war eine Hexe, sein Vater hat man gehängt, er hat einen Wolf in der Brust, ein offenes Bein, die Lepra. Er wird sie schlagen, kann sein Wasser nicht halten, schreit nachts im Traum und schlafwandelt, er sticht seine Bettgenossen, verrät alle Geheimnisse im Schlaf und ähnliche schreckliche und tragische Dinge, denen kein lebender Mann und keine Frau widerstehen kann. So. Und er ist dann trotz allem sehr realistisch und sagt, wenn das alles nichts mehr nützt, die letzte und beste Kur der Liebesschwermut, lasst sie ihren Willen haben. Tja, wie schön. Nun denn, kommen wir noch zu der Melancholie als Genialität. Aristoteles wird ein Zitat zugeschrieben, nämlich das folgende. Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen. Also denken Sie wieder einen Tick zurück an die Temperamentenlehre, die Vier-Säfte-Lehre, die schwarze Galle. Eine Erklärung, die wir heute so natürlich nicht teilen können, aber gleichwohl, vielleicht ist es ganz interessant, das mal zu hören. Aristoteles beschreibt die unterschiedlichen Auswirkungen der Melancholie und der schwarzen Galle auf den Menschen und führt sie darauf zurück, dass die schwarze Galle nicht in jedem Melancholiker die gleiche Temperatur hat und nicht in derselben Menge vorkommt. Wir ersparen jetzt die Details, ich kürze hier immer ein bisschen im Fluge, damit wir Ihren Wünschen gerecht werden. Diese Erklärung aus den Körpersäften, die können wir natürlich nicht mehr teilen. Gleichwohl, nicht uninteressant ist, was daraus sich für den Charakter von Menschen dann ableitet. Weil auch wenn es die schwarze Galle nicht gibt, es gibt natürlich Melancholiker. Ja? Was zeichnet die aus? Klibanski, Panofsky und Sachsel sagen, auch der geniale Melancholiker wandelt auf einem schmalen Grat zwischen zwei Abgründen. Wenn er sich nicht in Acht nimmt, verfällt er leicht melancholischen Erkrankungen, wird heimgesucht von starken Depressionen, von Angstzuständen oder umgekehrt von Anwandlungen der Tollkühnheit. Aber bei Aristoteles wird etwas angelegt, was in der Renaissance dann zu einer hohen Blüte gerät, nämlich dort wird der Text von Aristoteles, der lange vergessen war, dann verstärkt diskutiert. In dem Text liegt sozusagen die Initialzündung für den Genie-Gedanken. Ja, dass wir einen Begriff haben, Genialität, Genie, wurzelt in diesem Text und in dem, was in der Renaissance dann aus diesem Text geworden ist. Der Denker, der Dichter, der künstlerische Mensch der Renaissance sah sich zwischen den Extremen einer manchmal bis zu Hybris gesteigerten Selbstbejahung und eines manchmal bis zur Verzweiflung verschärften Selbstzweifels hin und her gerissen. Also einmal Selbstbejahung übersteigert und einmal Selbstzweifel übersteigert. Und aus diesem Spannungsverhältnis heraus entsteht sozusagen der Schaffensantrieb, ja, der Grund, sich schöpferisch zu betätigen. Tja, jetzt schauen Sie hier womöglich immer mal wieder auf dieses Bild. Und dieses Bild ist von all den wirklich bedeutenden Melancholiedarstellungen womöglich das wirkungsreichste überhaupt, womöglich das am häufigsten diskutierte, besprochene Kunstwerk überhaupt. Und das will, glaube ich, schon was sagen. Was sehen Sie auf diesem Bild? Sie können es sehen, oder? Sind Sie schon erschöpft? Ich hätte ja Grund dazu. Machen Sie ein bisschen mit noch? Nicht? Keine Lust mehr? ist gut. Also, Sie wollten das volle Programm. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir haben noch bis um 9 Uhr Zeit. Nein, ich will Sie nicht quälen. Das ist ein Stich von Albrecht Dürer. Sie sehen hier eine Frauengestalt. Hand aufgestützt den Kopf. Eine sehr typische Haltung, die Sie in der Kunstgeschichte praktisch immer in Melancholiedarstellungen finden. Der Blick richtet sich nicht auf etwas Konkretes. Ich glaube, die Frau sieht nicht scharf. Ja, der Blick verliert sich, wie man sagt. Das Gesicht ist sehr stark im Schatten. Das werden Sie immer in den Melancholiedarstellungen wiederfinden. Das Gesicht beschattet, schwarz. Das ist eine Symbolik, die sich von Saturn her ableitet. Saturn, das Gestirn, das man, der Planet, den man mit der Melancholie immer wieder in Verbindung brachte. Wie genau, erspare ich Ihnen jetzt. Das ist ein eigener Pfad in der Mythologie. Für diejenigen von Ihnen, die sich mit Kunstgeschichte intensiver beschäftigen wollen, Sie finden in den beiden Büchern, also dieser Studie von Klibanski, Panofsky und Sachse, Saturn und Melancholie, darüber eine Menge und auch in diesem Band über diese Ausstellung in Berlin. Diese Frauengestalt, die die Melancholie darstellt, der wachsen Flügel, das ist, wenn Sie so wollen, ein Symbol dafür, dass die Melancholie nicht immer mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dass sie fliegen kann, dass sie abheben kann, dass sie Dinge tun kann, die der Mensch sonst nicht tun kann, dass sie beflügelt. Sie sehen hier eine Unmenge an Symbolen, wir gehen da nicht näher drauf ein. Sie sehen, ich will nur zwei, drei hervorheben, Sie sehen beispielsweise im Bereich oben rechts eine Glocke, irgendeine Erklärung dafür. Was könnte das sein für eine Glocke? Eine Totenglocke, ja, das ist der Hinweis auf die Vergänglichkeit des Lebens. Direkt daneben, links davon, sehen Sie ein sogenanntes Stundenglas. Sie kennen es vielleicht noch als Eieruhr. Es war eine Zeit, in der man noch keine Rolex trug. Die Zeit wurde symbolisiert durch ein Stundenglas, der Sand, der dort verrinnt. Weist wiederum auf die Vergänglichkeit hin und so weiter. Da ist ein Schlüsselbund am Gürtel. Man kann sich Dinge aufschließen. Die Melancholie öffnet Dinge. Sie öffnet zum Beispiel Dinge zu verschiedenen Künsten. Sie sehen, sie hält einen Zirkel in der Hand. Da liegt ein Richtscheit im Schoß. Das sind Symbole der Baukunst. Dieser Polyeder verweist auf die Geometrie. Über dieses Bild sind Bücher geschrieben worden. Es ist wirklich ein ganz wesentlicher Fixpunkt in der Kunstgeschichte und es öffnet sozusagen in der Renaissance diesen Weg in diese Auffassung der Melancholie als Genialität. Nun gut, jetzt haben wir ein bisschen was gehört über Weltschmerz, Krankheit, Schwermut der Liebe, Genialität, Stimmungen in Zeiten und Ländern. Manchen Nationen wurde nachgesagt, sie seien melancholisch, beispielsweise den Engländern, bei dem vielen Nieselregen, kein Wunder, den Spaniern beispielsweise. Sie finden das in bestimmten künstlerischen Ausdrucksformen dann wieder. Noch nicht angesprochen, aber hiermit erwähnt, die Melancholie schlägt sich natürlich nicht nur in der bildenden Kunst nieder und nicht nur in der Literatur. Sie finden es auch in der Musik. Ja. Denken Sie an den portugiesischen Fado, denken Sie an den Flamenco, denken Sie an den Tango. Da haben Sie eine Musik, die melancholische Stimmung zum Ausdruck bringt und die ja zum Teil zu einer Art Volksmusik geworden ist. Und wenn Sie jetzt die deutsche Volksmusik vergleichen mit dem argentinischen Tango oder dem spanischen Flamenco, auf unsere Art scheinen wir dann doch auch wieder melancholisch zu sein oder es uns melancholisch zu machen, indem wir beispielsweise solch eine Musik hören. Da kann man schon verzweifeln. Tja, jetzt schulde ich Ihnen zwar noch die Melancholie als Haltung, aber Sie machen ja schlapp. Deswegen deswegen danke ich Ihnen. Und wenn Sie noch was wissen wollen, können Sie mich ja fragen. Haben Sie irgendeine Frage? Ja, bitte, Herr Zettel.
Also, diese antike Lehre von den Körperflüssigkeiten, von den Charakteren, ist auch eine Rolle nicht mehr anzunehmen. Aber etwas, ja, die haben die antiken Philosophen jetzt gesehen, dass die Melancholie zum großen Teil körperlich bestimmt ist und also sozusagen angeboten. Heute würde man sagen, sie hängt von den Genen ab.
Mhm.
Es gibt manchmal melancholische Familien.
Mhm.
Es gibt Familien, die nehmen Depressionen. Also, ich glaube, ich kann dem zustimmen, diese Melancholie, was wir Melancholie da im Extremfall Depressionen nennen, ist zum großen Teil körperlich. Es ist nicht, dass jemand wählen kann. Ich denke, sie in Wirklichkeit nach und finde sie nicht schlecht, weil ich deswegen depressiv oder melancholisch.
Mhm. Ja, wenn Sie das so sagen, also Sie leiten aus der Vier-Säfte-Lehre ab, die richtige Erkenntnis der Antiken sei, Melancholie sei körperlich bestimmt. Ja? Da würde ich Ihnen antworten, dass Sie das so sehen, ist Descartes schuld. Ist Descartes schuld, René Descartes. Die Einführung, die Unterscheidung zwischen Körper und Seele, Körper und Geist, Leib und Seele, ja, ist eine typisch neuzeitliche Unterscheidung. Die wurde in der Antike überhaupt nicht so getroffen. Also, wenn man über die vier Säfte redet, ja, dann ist das nicht ein rein körperliches Phänomen, weil man nicht unterschieden hat in der Antike zwischen Körper und Geist, zwischen Leib und Seele. Das war eine Einheit. Das, was wir heute in manchen Ansätzen der Medizin beispielsweise mühselig wieder versuchen einzuführen, eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen, war in der Antike eine Selbstverständlichkeit. Ja, man hat nicht getrennt. Von daher ist Ihr Gedanke nicht ganz auf die Antike zutreffend. Also solch ein Verständnis auch des Menschen, dass er erblich durch Gene bestimmt sei und so weiter, das ist ein typisches Produkt dieses Denken der modernen Wissenschaft und der Neuzeit, die das losgetreten hat. Also in der Antike hätte man so nicht gedacht. Von daher haut es nicht ganz hin, was Sie sagen. Aber gut, Sie haben ja noch ein paar andere Hinweise gegeben, dass es geradezu melancholische Familien gibt und so weiter, dass es eine Gestimmtheit ist, die erblich ist. Ja, manche Psychiater sagen in der Tat, Depression ist etwas, was vererbt werden kann. Aber ich würde gerne bei der Unterscheidung bleiben. Also ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen Depression und Melancholie. Das war ein Versuch, das auch ein bisschen zu zeigen. Ich würde das nicht in eins setzen. Ja. Aber gut. Ja, wir sind selten in der Lage, Dinge, die dicht beieinander stehen, scharf zu trennen. Die Melancholie ist mit Sicherheit ein Begriff, der etwas Diffuses mit sich bringt, etwas Unscharfes, nicht Genaues. Ja. Man kann, ich habe es am Anfang gesagt, wenn man sich mit dem Begriff beschäftigt, wenn man an ihm arbeitet, dann ist es wie so ein Anziehen einer Schraube ohne Ende. Ja. Das Gewinde hört nicht auf, sie drehen rein und drehen rein und drehen rein und es hört nicht auf. Sie kommen nie an einen Punkt, wo sie sagen, jetzt habe ich es. Und von daher sind diese Abgrenzungen nicht immer exakt, nicht scharf zu treffen, aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man unterscheidet, soweit es möglich ist, zwischen Depression und Melancholie. Ja, bitte.
Inwieweit kann der Begriff der Melancholie mit der Einsamkeit verbunden
sein? Ja, das ist ein wichtiger Gedanke, der in der gesamten Weltschmerzliteratur, Melancholie-Literatur immer wieder auftaucht. Auf den Punkt gebracht, sehr klischeehaft, jeder ist allein. Ja? Wir sind immer allein. Wir sind immer einsam. Letztendlich gibt es niemanden, mit dem wir, auf den wir setzen können, auf den wir uns verlassen können und so weiter. Das ist ein typisches Gefühl, das mit der Melancholie einhergeht. Sie können womöglich mit dem einen oder anderen Menschen eine melancholische Stimmung treiben. Aber häufiger, wenn Sie denn melancholische Stimmungen kennen, häufiger haben Sie sie tatsächlich allein. Sie hätten sich auch schon. Also in diesem einen Kapitel des Buches, wo ich über Melancholie als Stimmung in Zeiten und Ländern nachdenke, schaue ich den Begriff Zeiten nicht nur als Epochen an, sondern als Zeit an sich. Ja? Und es gibt eine Unmenge an Belegen in der Literatur, die genau diesen Gedanken, den Sie gerade ansprechen, aufgenommen haben und sagen, dass Melancholie tatsächlich eine Stimmung ist, ein Gefühl ist, eine Haltung ist, die aufkommt, wenn wir uns sozusagen der Zeit selbst bewusst werden. Ja. In dem Moment wird natürlich die Vergänglichkeit des Lebens, des Seins und so weiter sofort präsent. Ja, Sie können dem nicht ausweichen, wenn Sie sich das bewusst machen. Und das ist kein schlechter Anlass, melancholisch zu sein. Ne? Ja.
Sind deine Melancholiker große Weltverbesserer oder wird das als Krise in die Krankheit? Oder ist die Welt mehr hart aus irgendetwas? Keine Ahnung, politisch vielleicht, wenn man sagen kann, dass im Personal liegen, nur was dagegen zu tun. Aber das war jetzt als.
Ja, also man kann vielleicht tatsächlich sagen, also ich unterscheide ein bisschen zwischen der bitteren Melancholie und einer heiteren Melancholie. Ja? Wenn die bittere, die dann tatsächlich sehr nahe der Depression kommt und der Krankheit nahe rückt und so weiter, wenn die überhand nimmt, dann kann das, glaube ich, bei Menschen tatsächlich dazu führen, dass sie handlungsgelähmt sind, dass sie tatsächlich nichts mehr tun können. Ja? Weil irgendein Leid sie so sehr erdrückt, dass sie einfach nicht mehr in der Lage sind zu handeln. Ich glaube, dass auf der anderen Seite, bei der heiteren Melancholie, die eine gewisse Gelassenheit gegenüber all diesen schmerzlichen Erfahrungen mitbringt, also der Schmerz darüber, dass das Sein vergänglich ist, dass es so ist, wie es ist und so weiter, das muss einen nicht zu einer Handlungslähmung führen und kann einem womöglich sogar Antrieb schaffen, etwas zu tun. Ja. Wenn Sie sich anschauen, man kann es wirklich auch in Biografien nachlesen, wenn Sie anschauen, wie viele große Männer, wie Aristoteles das schrieb, tatsächlich Melancholiker waren, ja, die sehr, sehr große Leistungen hervorgebracht haben. Die haben was getan. Ja. Die waren kreativ, die haben große Leistungen hervorgebracht. Aristoteles spricht nicht nur von Künstlern, er spricht von Dichtern, Philosophen auch, aber er spricht auch von Staatsmännern. Ja. Das sind Menschen, die schöpferisch tätig sind, also die sehr wohl etwas tun. Ich weiß nicht, ob Ihnen in Ihrer Schulzeit der Text von Camus präsentiert wurde, der Mythos von Sisyphos. Ja. Sie kennen vielleicht diesen Mythos des Sisyphos, der immer wieder ein Stein, einen Berg hinaufrollt und es nicht schafft, ja, den Stein bis zur Spitze zu rollen. Der Stein rollt immer wieder hinunter, Sisyphus rollt ihn immer wieder hinauf, er schafft es nicht, er rollt ihn. Und Camus schreibt an einer Stelle, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja? Das ist ein ziemlich schwieriger Gedanke. Wir haben vorher gehört, Michelangelo, meine Freude ist die Melancholie, ja, Hugo, Melancholie ist das Glück, unglücklich zu sein. Ja. Da ist sowas drin. Ja. Was zu tun in dem Bewusstsein, dass es vergeblich ist. Zu wissen, es ist vergeblich, es wird womöglich nichts ändern, aber es trotzdem zu tun. Das wäre das, was ich mit Melancholie als Haltung bezeichne und als eine, wenn Sie so wollen, heitere Gelassenheit gegenüber diesen Dingen, die einem tatsächlich genügend Anlass zu Weltschmerz geben. Ja. Trotzdem weiterzumachen, auch wenn man weiß, dass es nichts nützt. Ja. Nun denn, in diesem Sinne machen wir nächsten Montag nochmal weiter in der Hoffnung, dass es nützt. Schönen Abend Ihnen.